Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Ihr Credo war immer, nachdem die Großmutter auch Geldentwertungen und Ähnliches erlebt hatte und zwei Kriege, lerne etwas, weil das, was du gelernt hast, das kann dir niemand mehr nehmen. Also das war so wirklich ein Credo.
In Vorbereitung auf den Weltfrauentag am 8. März begrüße ich in der Sonntagsjause eine für mich der profiliertesten Journalistinnen Österreichs, die seit mehr als 30 Jahren Frauenthemen bearbeitet, kommentiert, aber auch für mich ermutigt und stärkt. Christine Heiden, langjährige Chefredakteurin des Magazins Welt der Frauen und Kolumnistin in den oberösterreichischen Nachrichten. Willkommen.
Schönen Nachmittag.
Liebe Christine, du bist extra auch unter deinen vielen Terminen nach Wien gekommen und hast ein sehr reichhaltiges Gepäck mitgebracht. Ich habe das schon verkostet. Es handelt sich um ein Brioche mit Hagelzucker, wie man es kennt, wunderschön geflochten. Warum hast du so ein herrliches Gebäck für uns gebacken?
Das ist eine Kindheitserinnerung. Meine Großmutter hatte jeden Samstag einen sogenannten Stritzel gebacken. Der war zwar, weil wir eine große Familie waren, immer eine Sparvariante mit wenig oder gar keinen Eiern. Und ich wollte immer einen sehr guten Brioche irgendwann einmal machen. Und jetzt habe ich diesen Butterbrioche, der ein bisschen üppig ist, aber dafür dem Gaumen schmeichelt. Und das ist sozusagen eine Erinnerung und ein Anknüpfen an die Kindheit.
Eine schöne Geschichte. Bist du selber eine Bäckerin?
Gerne, ja. Ich backe zum Beispiel Brot sehr gerne, aber ich bin keine besonders begabte Kuchenbäckerin.
Du hast ja eine Schwester Barbara, die Food-Journalistin ist, ja. und auch beim Gusto gearbeitet hat, aber auch für Welt der Frauen immer wieder Fotostrecken gemacht hat. Und du hast noch eine Schwester, die Köchin ist.
Ja, bei uns ist das Kochen ein bisschen in der Familie. Ich glaube, das kommt daher, wir kommen aus einer bäuerlichen Familie. Und bei uns war Essen so etwas wie eine Liebesbezeugung. Und das war auch wieder die Großmutter, die immer mit dem Essen gewartet hat und uns angehalten hat, dass man doch essen sollte, damit man groß und stark wird.
Ja, während wir also diesen Brioche genießen, ich werde das sicher noch weiter naschen, beziehungsweise mir ein Stück nach Hause nehmen. Hast du, weil wir ja mitten in der Fastenzeit sind, hast du mir einmal erzählt, dass du als Kind den Giersch gegessen hast, als Fastenspeise. Ist eine Unkrautpflanze, sehr aus der Mode gekommen und nicht sehr populär. Würdest du ihn empfehlen jetzt in der Fastenzeit?
Naja, wenn man ihn dazu mischt zu anderen Salaten, aber es gibt eine ganze Reihe von so Frühlingskräutern, die man eigentlich, wenn man sie ganz frisch pflückt, essen kann. Aber Giersch ist eigentlich wirklich ein Unkraut, aber hat einen ganz pikanten Geschmack. Man kann sie zum Beispiel mit frischen Brennnesseln und einen Blattsalat mischen und das ist wirklich ganz gut.
Also da merkt man deinen bäuerlichen Hintergrund, dass er da wirklich alles verwertet hat, sehr nachhaltig. Wie gesagt, ich habe den Giersch noch nie irgendwo im Angebot gesehen. Ich weiß nicht, ob man den selber sammeln muss. Oder
ja, ich glaube, den sollte man sammeln. Da kann man vielleicht irgendwo in so Auwälder oder sowas gehen. Giersch ist wirklich, gilt im Garten als Unkraut.
Gut, aber was lernen wir, dass auch ein Unkraut genießbar ist, natürlich, wenn man es richtig zubereitet.
Natürlich, so ist es.
Ja, auch wenn wir hier in einer Jause sind und wir kulinarisch gut begleitet werden, im Journalismus bist du eine Frauenexpertin. Dein Fokus war also nicht die Kulinarik. Deine Biografie, die ist ja bekannt. Du kommst eben aus einer Familie aus Niederösterreich mit fünf Kindern, fünf Geschwistern.
Genau, ich bin die Älteste von fünf. Also wir sind vier Schwestern und ein Bruder.
Genau. Und Du hast im Jahrgang 1962, bist du in einer Generation, die die Möglichkeit auf eine höhere Bildung bekommen hat und genutzt ja. hat. Wie kam die kleine Christine Heiden ins Gymnasium nach Amstetten? Du bist in einem kleinen Ort aufgewachsen.
Ja, Eurotsfeld, genau.
Wie
war also rein Weg? Technisch kam ich zuerst mit dem Fahrrad aus unserem Dorf nach Eurotsfeld, dann mit dem Autobus nach Amstetten und dann von der Autobusstation noch zu Fuß in die Schule. Praktisch war es so, dass ich bin 1968 eingeschult worden und 1972 stand dann die Entscheidung an, Gymnasium oder Hauptschule. Und da wurde meinen Eltern von den Lehrern nahegelegt, mich ins Gymnasium gehen zu lassen. Mein Vater war Hilfsarbeiter, meine Mutter hat eine kleine Landwirtschaft gehabt. Und da kam mir die Schulbuch-Gratis-Aktion sehr zugute, weil ich de facto diese Ausbildung machen konnte. Die Eltern mussten nicht zahlen dafür, dass ich in die Schule gehen kann, auch nicht für die Fahrtkosten damals. Und das ist mir zugute gekommen. Und von daher kommt auch mein Frauenbewusstsein, würde ich sagen, weil meine Mutter und meine Großmutter waren beide auch sehr gute Schülerinnen. Meine Mutter in den 1940er Jahren, meine Großmutter in den 1910er Jahren. Und beide konnten keine Ausbildung machen, weil die Familien einfach zu arm waren. Und beide haben das zwar nicht wirklich total damit gehadert, aber beide haben, als es für mich die Möglichkeit gab, mich sehr unterstützt und haben dann einfach sofort gewusst, diese Chance muss man ergreifen. Auch mein Vater, muss man sagen. Und ihr Credo war immer, nachdem die Großmutter auch Geldentwertungen und Ähnliches erlebt hatte und zwei Kriege, lerne etwas, weil das, was du gelernt hast, das kann dir niemand mehr nehmen. Also das war so wirklich ein Credo, das ich mitbekommen habe.
Deine Geschwister konnten auch die höhere Bildung machen oder wie habt ihr euch das aufgeteilt?
Also die Schwester nach mir hat auch Matura, die anderen haben dann witzigerweise, zwei meiner Schwestern haben im fortgeschrittenen Alter dann noch die Matura nachgeholt. Mein Bruder hat zwei Ausbildungen gemacht, erst bei der Polizei. Also diesen Bildungswillen hatten alle, aber natürlich habe ich als Älteste etwas davon profitiert, dass ich schon über dem Familiensoll war sozusagen und jetzt ist bei den anderen dann nicht mehr so viel, wie soll man denn sagen, so viel Unterstützung dann auch dahinter gewesen, von Kindern dann dafür zu schauen, dass sie höhere Bildung bekommen.
Aber die Stärkung war ursprünglich von deiner Mutter und Großmutter, die da wirklich erkannt haben, welches Potenzial genau. da ist und welche Chance das für dein späteres Leben genau. ist, aber auch für deine
genau.
Schwestern.
Ja, genau.
War dann später das Studium ein Traum für dich, eine logische Konsequenz? Du hast Jus studiert in Linz.
Ja. Das Studium selbst war eher eine pragmatische Entscheidung. Ich wollte eigentlich gerne Geschichte studieren, aber da konnte sich in meiner Familie niemand so wirklich was drunter vorstellen. Und dann habe ich mich für Jus entschieden, als Studium, bei dem sehr viele Optionen offen sind. Und bin dann nach dem Gerichtsjahr eigentlich schnell in den Journalismus eingestiegen und fand die juristische Ausbildung eine sehr gute Basis für die journalistische, weil die Art zu denken in beiden Bereichen sehr ähnlich ist.
Also du würdest auf jeden Fall wieder studieren,
ja,
das empfehlen?
Unbedingt. Also diese Denkschule, die man durch das Studium hat, die finde ich schon sehr gut. Ja, das ist schon eine gute Basis, wo man nicht nur ein sehr umfangreiches Wissen bekommt, sondern auch wirklich im Denken geschult wird.
Aber neben einer Station bei der Caritas in Oberösterreich war doch dein längster und prägendster beruflicher Teil oder dein Lebensbereich Welt der Frauen, ursprünglich Welt der Frau, eines ja der ersten Frauenmagazine Österreichs. Keine Hochglanzillustrierte, ganz bewusst nie geworden. Und wie war dein Weg dahin und wie kam also dann die junge Juristin auf die Idee, jetzt auf Frauenmagazin mitzuarbeiten, aktiv mitzugestalten?
Ursprünglich eigentlich gar nicht. Also ich wollte zuerst eigentlich zum ORF, das war aber nicht so einfach. Und ich bin dann als Assistentin des Verlagsleiters bei der Welt der Frau eingestiegen, war für die Abonnentenwerbung zuständig und bin über diese Schiene dann in die Redaktion gekommen und muss sagen, dass liegt mir auch mehr. Also ich bin nicht wirklich ein Zahlenmensch. Werbung ist mir schon gelegen gewesen, weil ich ein sehr kommunikativer Mensch bin und das hat ganz gut gepasst. Aber so war der Weg dann in die Redaktion.
Mhm. Die Zeitung ist ja eine starke Stimme für Frauenanliegen. Unaufgeregt, möchte ich sagen. Was hat dich da wirklich gereizt, das dann aufzubauen nach deiner Station in der Abo-Abteilung im Verkauf? Aber du hast ja eine unglaubliche Expertise erarbeitet.
Für mich war sehr reizvoll, dass es bei Welt der Frau um Inhalte geht. Also ich bin eher ein inhaltlich orientierter Mensch und ein Medium, bei dem man tatsächlich auch inhaltlich recherchieren kann, bei dem man längere Texte schreiben kann und wo es auch um Werte geht, das liegt mir sehr. Und die Welt der Frau steht einfach für Werte. Unsere damalige Eigentümerin, die katholische Frauenbewegung, hat uns außerdem in der Redaktion wirklich viel freie Hand gelassen. Und wir hatten mit der katholischen Frauenbewegung auch eine Eigentümerin, die nicht profitorientiert war. Also es ist immer darum gegangen, dass das Medium sich erhält, ja, aber nicht darum, dass man den größtmöglichen Gewinn macht. Und das hat natürlich für die Redaktion diese Kombination aus Freiheit, Werte, Recherche, das habe ich immer als eine besonders interessante und für mich sehr reizvolle Aufgabe gesehen.
Da müssen wir vielleicht jetzt ergänzen, die Zeitschrift ist jetzt unter dem Titel Welt der Frauen in einer anderen Trägerschaft, ist genau. Aber der Frauenbewegung noch immer verbunden.
Genau.
Das kann man jetzt einmal
zusammenfassen. Genau.
Jetzt stehen wir wenige Tage vor dem Weltfrauentag. Ich finde es wenig originell, dass immer dann am 8. März darauf hingewiesen wird, wie gut wir sind und wir das wechselseitig uns in Pressemitteilungen erklären und von der Politik bis runter und auch in unserer Profession in den Medien es betonen. Aber ich nehme es jetzt auch einmal zum Anlass, um es einmal so zu sagen, dich zu fragen, was wünschst du denn deinen Nichten und Großnichten der nächsten Generation zum 8. März, der nicht nur als Erinnerungstag so bestehen soll, als Alternative zum Muttertag, wenn man keine Kinder hat?
Also ich wünsche ihnen, dass sie auf eigenen Beinen stehen können, dass sie ihren Selbstwert gut kennen und dass sie in Freiheit leben können. Das alles klingt für uns momentan sehr selbstverständlich, wenn man einen Blick in die Welt wirft und wenn man einen Blick auch darauf wirft, wie schnell sich politische Systeme wieder verändern können, dann glaube ich, sollte man genau darauf auch in Zukunft schauen, dass die Rechte, die sich die Frauen vor allem in den letzten 100 Jahren in unseren Breiten erworben haben, so gefestigt sind, dass sie auch nicht so schnell wieder verändert werden können.
Ich habe einen alten Artikel von dir gefunden. Du hast einmal zu mir gesagt, in einer Zeit, als wir kurz zusammengearbeitet haben, ich erinnere mich gar nicht, was ich wieder mal da geschrieben habe vor vielen Jahren. Interessant, was ich da mal geschrieben habe. Ich habe einen Artikel von dir gefunden, in der Furche, in der Wochenzeitung, unter dem Titel Feindbild Feminismus. Da hast du geschrieben, Frauen haben zweifellos mehr Kraft, sie können kämpfen, nüchtern, konkret, gewitzt. Dazu ist es nicht nötig, die Feministinnen zu beschimpfen. Würdest du das heute auch noch so schreiben?
Ja, das finde ich auch. Also ich denke, es sollte so etwas wie Frauensolidarität geben und selbst wenn man von manchen Dingen selbst nicht so betroffen ist, kann man trotzdem anerkennen, dass es für andere Frauen anders ist. Und ich finde, man kann jetzt über Feminismus diskutieren natürlich und viele Ismen neigen ja auch dazu, dass sie irgendwo absolut gesehen werden oder sich selbst absolut sehen. Aber ich sehe überhaupt keine Veranlassung, dass man sich so etwas wechselseitig an den Kopf werfen sollte.
Würdest du dich selber als Feministin bezeichnen?
Ja, in einem positiven Sinne, weil ich glaube, dass uns diese gemeinsame Geschichte, die wir als Frauen einfach haben, egal wie das in unserer jeweiligen Lebensgeschichte sich ausprägt, aber es verbindet uns eine gemeinsame Geschichte. Und wenn man einfach zurücksieht, ich habe gerade gesagt, ich bin Anfang der 70er Jahre dann ins Gymnasium gekommen, auch mit Unterstützung meiner Mutter, meiner Großmutter. Bis 1975 waren die nicht einmal alleine erziehungsberechtigt für mich. Ja. Also erst durch die Familienrechtsreformen 74, 75 wurden die schlussendlich gleichgestellt. Und wenn man sich überlegt, dass die ledigen Mütter erst Anfang der 90er Jahre, also 1990er Jahre, überhaupt die Vormundschaft für ihre Kinder automatisch übernehmen konnten, dann sind das alles sehr, sehr junge Phänomene, die wirklich zeigen, dass wir eine lange gemeinsame Geschichte haben. Und diese Geschichte heißt einfach, dass wir nicht voll rechtsfähig waren über viele Jahrhunderte. Und ich glaube, egal, ob man da jetzt eine hochadelige Frau ist oder eine Arbeiterin, diese Geschichte hat alle verbunden, weil sie mit den Bürgerinnenrechten verbunden waren.
Hast du das als Kind in der Schule so empfunden, dass, oder mitbekommen, dass zum Beispiel deine Mutter da noch nicht voll geschäftsfähig war?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist etwas, wo natürlich ja auch nicht darüber diskutiert worden ist, logischerweise. Das hat man erst im Nachhinein dann, also wenn man sich mit dieser Geschichte beschäftigt, dann sieht man, wie jung diese Phänomene sind, dass Frauen das überhaupt können. Ja.
Mhm. Du hast aber in diesem Artikel auch geschrieben, man kann sich Verbündete suchen, kann genau. Ziele formulieren und Strategien entwickeln.
Ja, genau.
Ist dir das im Rückblick geglückt? Hast du das gemacht?
Ja, ich glaube schon immer wieder. Also so punktuell würde ich sagen, das sind auch recht wechselnde Bündnisse gewesen. Also ich habe auch von meinem Naturell her keine Veranlagung zu Radikalismen. Also ich habe immer eher, bin eher ein konsensorientierter Mensch und habe immer eigentlich auf Verstehen und auf Verständigung gesetzt und habe versucht, auch bei Bündnissen eher auf Verstehen zu gehen. Also auch wenn man zum Beispiel mit Männern in Frauen fragen, ich kann schon scharf auch argumentieren, aber meistens bringt man damit nicht sehr viel weiter.
Mhm. Du bist ja auch eine Netzwerkerin. Mhm. Und zwar im Vorstand des Oberösterreichischen Presseclubs bist du und du hast das Frauennetzwerk Medien in Oberösterreich
mitbegründet.
Mhm. Genau. Wie ermutigst du Frauen, sich zu engagieren? Funktioniert das?
Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Einerseits ist es, glaube ich, wichtig, dass man einander Feedback gibt, dass man einfach auch, wenn man jemand wahrnimmt, wenn jemand sich äußert, sich auch die Zeit nimmt und ein Echo darauf gibt. Das finde ich etwas sehr Wichtiges. Es ist auch wichtig, dass man einander empfiehlt. Also ich werde öfter gefragt, ob ich irgendjemand weiß für eine bestimmte Aufgabe, für eine Moderation, für einen Vortrag oder Ähnliches, dass ich mir da einfach auch überlege, welche Frauen fallen mir da ein. Also da kann man schon einmal viel machen und das ist, glaube ich, auch allen möglich.
Als Chefredakteurin machst du ja für die Redaktion verantwortlich und hast doch immer wieder junge Frauen mit im Team gehabt. Mhm. Bewusst, wie ist es dir da gegangen mit ganz anderen Themen? Und die sind ja auch aus anderen Lebenswelten gekommen. Teilweise waren sie ja wirklich ein, zwei Generationen jünger.
Ja, das ist ja auch wichtig. Also ich denke, als Magazin spreche ich ja nicht nur eine bestimmte Altersgruppe an und jede Generation hat ihre eigenen Themen und nicht nur die eigenen Themen, sondern auch den eigenen Zugang, die eigene Sprache, die eigene Art zu kommunizieren. Und das habe ich immer als sehr, sehr wichtig gefunden, dass die jungen Kolleginnen auch ihre Stimme da entwickeln und ihre Themen setzen. Und meine Erfahrung in der Redaktion war, dass man auch nur bei den Themen wirklich gut ist, bei denen man auch ein bisschen ein Herzblut dabei hat, ja, oder eine innere Resonanz entwickelt, wo man auch für sich selbst das Gefühl hat, das ist jetzt aber ein wichtiges Thema und darüber möchte ich auch etwas sagen oder darüber möchte ich etwas schreiben. Und da habe ich die jungen Kolleginnen eigentlich immer ermutigt. Aber auch die anderen hoffentlich.
Ja, ja, aber da gab es ja auch Auszeichnungen und Preise für die Welt.
Ja, aber die Jungen haben mich natürlich besonders gefreut. Ja, wenn man merkt, dass sich jemand entwickelt und plötzlich eine eigene Stimme findet oder ein eigenes Thema findet, eine eigene Art zu schreiben findet, das ist schon etwas sehr Schönes, ja.
Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Also mir sind immer deine Kommentare natürlich bewusst, weil die für mich immer sehr präsent waren bei der Welt der Frau oder Welt der Frauen. Aber was hat dir am meisten Spaß gemacht? Interviews, große Reportagen, Hintergründe?
Ich bin eine große Freundin des Interviews und habe immer sehr gerne mit Menschen Interviews gemacht. Also mich hat immer interessiert, wie Menschen zu ihrer Weltsicht kommen, ja, ohne sie jetzt einmal dafür zu werten. Ich finde das am allerfaszinierendsten, dass jeder Mensch ja so ein eigener Kosmos ist und sich seinen eigenen Reim auf die Welt macht. Und diesen Reim kennenzulernen, das hat mich immer am meisten interessiert.
Ja, du bist ja auch eine Moderatorin, wirst du noch immer eingeladen?
Ja, natürlich. Jetzt schon ein bisschen für andere Themen natürlich in meinem Alter, aber ich moderiere noch immer und noch immer gerne.
Jetzt hast du gerade verpasst bei uns hier in der Redaktion im Sonntag eine Gruppe von jungen Kolleginnen und einem Kollegen, die ein Bootcamp absolvieren. Das heißt, sie haben ihre ersten Ausbildungswochen, um nachher dann in vier Kirchenzeitungsredaktionen ein dreimonatiges Praktikum zu machen. Was wünschst du denn diesen ganz, ganz jungen Leuten?
Also in erster Linie wünsche ich Ihnen, dass Sie Medien haben, wo Sie überhaupt arbeiten können. Also momentan ist es ja wirklich nicht so einfach im Bereich der Medien. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie gute Medien finden, dass Sie dort Vorgesetzte oder Kolleginnen und Kollegen haben, die Sie auch mitnehmen, die Ihnen eine Chance geben, die Sie begleiten, die Ihnen auch helfen zu wachsen, also über den Anfang hinaus etwas zu lernen. Das ist das, was ich Ihnen am allermeisten wünsche. Und dass Sie mit dem, was Sie tun, Wirksamkeit erfahren. Also dass Sie auch ein Echo haben, dass Sie die Erfahrung machen, dass diese Arbeit auch sinnvoll ist für die Gesellschaft.
Ich gebe es dann gern weiter an das Bootcamp der Österreichischen Medienakademie. Ich finde das sehr nett, ja, dass du als erfahrene Kollegin, die jetzt schon im nächsten Abschnitt ist, im Unruhestand, eigentlich kann man bei dir, glaube ich, sagen, das ist ja auch ein abgedroschenes Wort, das stimmt bei dir einfach, weil du ja noch umtriebig unterwegs bist und noch lange nicht aufhörst.
In der Freibeschäftigungsphase.
Ja, genau, aber da kannst du dir halt jetzt ein bisschen mehr aussuchen.
Das stimmt.
Und bist weniger an Zeitpläne gebunden und hast hoffentlich auch viel Freude bei diesen Aufgaben. Aber das ist doch schön, dass es einfach weitergeht, das finde ich.
Und genau.
Auch so anschaulich am heutigen Arbeitstag, wo die Jungen kommen und dann habe ich die Möglichkeit, auch noch vor dem Weltfrauentag mit einer erfahrenen Frau, kompetenten Journalistin zu sprechen.
Schnell nachgedacht.
So, wir haben aber in unserem Podcast eine Rubrik, die heißt Nachgefragt.
Bitte.
Christine, wirst das ganz schnell bewältigen. Du bist ja auch erfahren auf der anderen Seite im Interview, aber heute geht es dir eh gut, oder?
Na, bestens. Du fragst mich wunderbar. Vielen Dank.
Wobei du öfter auf der anderen Seite sitzt, nicht?
Das stimmt, aber es ist ganz nett, einmal gefragt zu werden.
Gut. Dann starten wir in den Wordtrip. Film oder Serie?
Film.
Online oder Print?
Print.
Wasser oder Wein?
Wasser.
Auto oder Öffis?
Auto.
Aufzug oder Stiege?
Stiege.
Knödel oder Nockerl?
Nockerl.
Obwohl du so viel in Oberösterreich bist.
Ja, aber Nockerl ist auch gut. Oder Gnocchi vielleicht sogar.
Hund oder Katze?
Es ist schwierig, weil ich habe einen Hund und zwei Katzen. Also rein von der Anzahl müsste ich jetzt sagen Katze, aber näher ist mir noch mein Hund.
Du bist ein tierfreundlicher Mensch.
Genau. Ich habe sogar eine Maus jetzt gehabt, die ich erst nach langem Zögern dem Jenseits überantworten musste.
Sie ist nicht in die Lebendfalle gegangen? Und ist den Katzen nicht aus dem Weg gegangen?
Na, die Katzen haben in dem Fall verweigert. Ich weiß nicht warum.
Vielleicht war sie zu alt. Gut. Ich hab noch den Hermann kennengelernt. Der ist aber jetzt schon über die Regenbogenbrücke gegangen.
Der ist schon über die Brücke gegangen und jetzt habe ich eine Mila, eine kleine Zwergpudeldame.
Sie hat auch sicher ein schönes Leben bei dir.
Das hoffe ich. Ich mit ihr auf jeden Fall.
Mein letzter Urlaub war?
In Venedig.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Geschichte.
Ich lese gerade.
Von Klaus Modig eine Biografie über den Worpsweder Kreis. Das war eine Künstlerkolonie in Norddeutschland.
Alternativ waren die ein bisschen.
Genau, also da war zum Beispiel die Boilerm oder Sohn Becker war dort dabei. Also eine recht und der Rilke hat dort auch angedockt. Und ich bin da in einem Lesekreis und da wird nächste Woche dieses Buch besprochen und das lese ich jetzt gerade intensiv.
Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige?
Da muss ich natürlich jetzt sagen, die heilige Christine. Ist fast aufgelegt, gell? Die ja leider auch einen Märtyrer-Tod erlitten hat, das ist ja weniger fein. Aber es ist trotzdem, finde ich, eine schöne Tradition, dass man im Katholizismus so einen lebensbegleitenden Heiligen oder eine Heilige auch hat.
Ja, und das ist ein schöner Name.
Genau, finde ich auch.
Ja. Teamplayer oder alleine?
Teamplayer.
Geisterbahn oder Lachkabinett?
Geisterbahn.
Was mache ich für die Umwelt?
Ich habe ein Klimaticket und gehe sehr viel zu Fuß.
Mit deinem Hund?
Mhm.
Dafür nehme ich einen Umweg.
Ein schönes Konzert.
Das will ich Jesus fragen.
Wie war das mit der Maria Magdalena wirklich?
Das ist eine klassische Frage einer Frau Journalistin. Und jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung in jeder Folge. Wir verraten etwas über den jeweiligen Gast, über dich, liebe Christine, was nicht bekannt ist, was man dir vielleicht auch auf den ersten Blick oder beim ersten Nachdenken in der ersten Assoziation nicht zutraut. Das verraten wir nach einer Werbepause.
Werbung.
Ich schalte Franz Schubert ein. Ich schalte Friedrich Gulda ein. Mein Name ist Paul Matitsch. Ich bin Schauspieler am Theater in der Josefstadt und Station Voice von Radio Klassik Stephansdom. Und jetzt schalte ich mich ein. Sonst ist es aus.
Mit nur einem Euro am Tag sichern Sie das Überleben Ihres Klassiksenders. Spenden Sie bitte jetzt. Unsere Zukunft beginnt mit Ihrer Unterstützung. radioklassik.at/spenden.
Ja, Christine, du hast uns ein sehr landwirtschaftliches Geheimnis oder eine sehr landwirtschaftliche Überraschung aus deinem Leben mitgebracht.
Genau. Ich hoffe, du kannst als Stadtmensch überhaupt etwas damit anfangen.
Ich hoffe. Ja.
Also ich bin zertifizierte Obstbaumwärterin. Das heißt, ich kann Obstbäume schneiden, also damit sie richtig wachsen, damit sie guten Ertrag haben. Ich kann auch aus einem, sagen wir mal, Ontario-Apfelbaum, wenn ich möchte, einen Blenheim-Apfelbaum machen, also eine andere Sorte.
Du darfst veredeln und tropfen mit diesen Reisern, wo man dann Klebebänder drumherum gibt und eine Glasglocke oder eine Haube, damit sie nicht erfrieren im ersten Frost.
Sie kennen sich aus, ja. Das ist staunend.
Du kennst meinen Namenstag, Eisheilige.
Ja,
bei den Eisheiligen bin ich dabei. Ja, da weiß ich, dass man natürlich auch die Obstbäume gut pflegen muss. Und das weiß ich. Ich habe das in irgendeiner Zeitung, wahrscheinlich in Welt der Frauen, gelesen, dass man die Bäume auch so bearbeiten kann. Hast du da schon Erfolge erzielt?
Ja, wir haben beim Elternhaus eine Streuobstwiese, eine relativ große. Da haben wir auch junge Obstbäume gesetzt und das ist meine Aufgabe, die zu pflegen.
Machst du das noch immer?
Ja, das mache ich. Jetzt kommt dann, wir sind jetzt ja Ende Februar, jetzt kommt der Erziehungsschnitt bei den Kleinen. Also da werden sie einfach erzogen, wie man gerne hätte, dass sie wachsen später mal. Und bei den Großen kommt der Erhaltungsschnitt oder Auslichtungsschnitt. Also da muss man auch schauen, dass die Baumkrone luftig wird. Klingt ein bisschen paradox, aber dass nicht zu viele Früchte drauf sind und die sich ordentlich entwickeln können, dass genügend Luft und Licht dazukommt, das macht man jetzt im Frühling.
Darf ich fragen, wo man das lernt?
Da habe ich einen Kurs gemacht beim LFI, Ländliches Fortbildungsinstitut in Niederösterreich, habe ich einen doch etliche Monate einen Kurs absolviert, wo wir die verschiedenen Baumpflegetechniken gelernt haben.
Klingt wirklich spannend. Und welches Obst siehst du da so? Was kannst du ernten
im Herbst? Wir haben vor allem die klassischen Streuobstsorten, also sehr viele verschiedene Apfelsorten, Speisebirnen und Mostbirnen, Zwetschgen, Pflaumen, Kirschen, Quitten. Das ist es im Wesentlichen.
Jetzt seid ihr ja eine große Familie mit deinen Geschwistern und kocht ihr dann alles gemeinsam ein? Macht ihr Kompott, macht ihr Mousse, Marmelade?
Erstens einmal muss man wissen, es steht darin, dass nicht jedes Jahr gleich ist. Also es gibt Jahre, da ist die Ernte sehr, sehr spärlich und es gibt Jahre, da gibt es eine sehr reiche Ernte. Das hängt zum Beispiel mit dem Frost zusammen. Da haben wir jetzt durch den Klimawandel ein bisschen ein Problem, weil vieles schon sehr früh blüht und dann kommt noch einmal ein Kälteeinbruch und dann, wenn die Blüten kaputt sind, ist die Ernte fürs ganze Jahr kaputt. Aber was wir wirklich gemeinsam machen, ist aus den Äpfeln und einen Apfelsaft zu machen und aus den Mostbirnen einen Most zu machen. Das machen wir wirklich als Gemeinschaftsaktion. Da haben wir diese gemeinsamen Gerätschaften. Wir haben auch einen kleinen Keller. Dort wird das dann aufbewahrt und dann bedient sich die Familie während des Winters in unserem Getränkedepot.
Das heißt, es reicht nicht für den Verkauf, aber es reicht für den Eigenbedarf.
Es ist für den Eigenbedarf, ja. Also es gibt ja, eine Schwester ist schon Großmutter und die hat schon eine ganze Reihe von Enkelkindern und die mögen das natürlich alle gerne.
Ich bin ja in der Klosterschule gewesen und da gab es wirklich eine nachhaltige Küche. Da gab es auch eine Obstwiese bei den Dominikanerinnen, da gab es den Apfelmus.
Das ist auch eine gute
ganz
Idee.
Im Winter gab es immer Apfel- und Zwetschgenmus.
Im Internat zum
Mittagessen. Genau, zum Mittagessen als Nachspeise.
Aber ihr habt es nicht selbst einkochen müssen.
Nein, da gab es eine ganz beherzte Schwester. Ich glaube, sie ist Monika, sie hat den besten Erdäpfelsalat gemacht. erinnere mich heute noch dran. Nein, aber es war natürlich sehr nachhaltig und natürlich gut. Und ich finde das auch schön, dass ich noch so aufgewachsen bin, dass das genützt wurde, dass diese Obstwiese da war und dass man diese Früchte auch wirklich eingekocht hat und dass sie nicht irgendwo verkommen sind und verfaulen, was ja auch passiert, gell? Ja. Wenn niemand sich drum kümmert. Und darum finde ich es eine sehr schöne Sache. Ich wusste nicht, dass man einen eigenen Kurs machen kann, um mit diesem Baumschnitt sich da eine Expertise zu erarbeiten. Mhm. Aber ich find's gut und ich bin immer wieder erstaunt, wirklich als Städterin, weil ich mich nicht wirklich gut auskenne im Garten. Bei mir vertrocknet auch zu Hause fast alles. An Balkonpflanzen und auch in allen Zimmerpflanzen. Aber was man wirklich durch Aufmerksamkeit, durch Zuwendung bei den Pflanzen, was man da Gutes bewirken kann und auch für die Umwelt. Also ich finde das jetzt auch durchaus einen Teil, auch für beim Wordrap, das mache ich für die Umwelt, dass du diese in der Familie diese Bäume betreust. Natürlich. Das ist eine wichtige Aufgabe.
Das ist auch ein Kulturgut eigentlich, ja. Ist ein wichtiges Biotop, das ja nur dort existiert, wo man noch Handarbeiten machen möchte. Ja? Also zum Beispiel unser Obstgarten. Den mähen wir selbst mit so einem sogenannten Balkenmäher, das ist so ein motorbetriebener Handmäher, weil die Bauern mit ihren großen Traktoren da gar nicht mehr reinfahren und auch gar nicht mehr reinfahren können. Und dann wird das in einer Familienaktion herausgerecht und abtransportiert. Also da ist schon viel, viel Handarbeit auch dabei, aber es ist einfach ein Kulturraum für Lebewesen aller Art.
Aber auch Wissen, ich meine, ein Wissen, das weitergegeben wird, ich finde das sehr schön. Also dass das in die nächste Generation Bauern im Hof weitergegeben werden
das
kann.
Das ist auch unser Ansinnen, also von mir und meiner Schwester, die wir beide haben diesen Hof von der Mutter übernommen, obwohl wir dort nicht leben. Aber unser Ansinnen ist es auch, das für die nächste Generation zu erhalten, also uns da auch als Statthalterinnen sozusagen in einer Generation jetzt zu sehen und für die Nächsten das zugänglich zu halten.
Ganz großer Themenschwenk.
Ja.
Weg von der Landarbeit, wieder an den Schreibtisch. Mhm. Du bist auch Buchautorin. Mhm. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Hast du ein neues Projekt? Wird es einmal einen Roman geben von der Christine Heiden?
Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, Romanschreiben ist nicht wirklich meine Abteilung. Ich habe momentan zwei Buchprojekte, die quasi Auftragswerke sind. Eines ist in Oberösterreich entsteht vom Stift Willering, ein sogenannter Willeringer Pilgerweg, der von Willering, das ist an der Donau bei Linz, nach Südböhmen in das Zisterzienserkloster Wischibrod führt. Und da bin ich beauftragt, den Bilderführer zu konzipieren und zu machen. Und für einen Wiener Verlag wird es ein Buchprojekt geben, wo es um weltweite Suche nach Erben geht. Auch eine ganz spannende Geschichte.
Da bist du mitten in der Recherche.
Genau, also da bin ich sozusagen die Ghostwriterin für einen Herrn, der diese Geschichten recherchiert oder beruflich macht. Und ich soll dem Ganzen eine lesbare Version geben.
Ghostwriterin.
Ja, genau.
Ja, das heißt, wir werden weiterhin von dir lesen. Du bist ja noch Kolumnistin bei den Oberösterreichischen Nachrichten.
Genau, jede Woche am Donnerstag.
Ja, da bist du unheimlich bekannt. Da hast du eine unglaubliche Popularität in Oberösterreich bekommen.
Ja, ich mache das auch schon sehr lange. Ich mache das in der Zwischenzeit 15 Jahre und das wirklich sehr, sehr regelmäßig. Also da hat man dann schon Freunde und vielleicht auch Feinde, das weiß ich nicht. Aber zumindest eine große Community, die immer wieder mitmeldet, dass sie sich darüber freuen, dass ich noch immer schon.
Ja, ja. Christine Heiden, danke für deinen Besuch bei uns.
Sehr gerne.
Eine gute Heimfahrt.
Sehr gerne.
Und alles Gute zum Geburtstag. Darf ich es verraten? Wenige Tage vor dem Weltfrauentag hast du Geburtstag am 2. März.
Genau, vielen Dank. Das freut mich, dass das registriert wird bei dir.
Ja,
vielen Dank.
Man muss sich ein bisschen vorbereiten auf ein Interview. Das hast du selber sehr, sehr oft gemacht. Jetzt habe ich es einfach
die Recherche
gemacht. War nicht wahnsinnig schwierig, aber ich finde es einfach ein netter Zusammenfall. Ja, Zusammenfall, okay. Genau. Jetzt haben wir das richtige Wort gemeinsam gefunden.
Wunderbar.
Genau. Das Rezept zur Folge für den Brioche und Fotos von der Aufnahme gibt es natürlich wieder in den Shownotes und auf der sonntag.at/podcast. Wagen Sie sich an das Rezept, vielleicht auch schon in Vorbereitung auf die Osterjause. Ich finde, es macht sich sehr gut in den Osterkörnern bei der Fleischweihe.
Das stimmt. Man könnte es auch noch mit kleinen Ostereiern verschönern zum Beispiel.
Ja, und es schmeckt pur, wie wir festgestellt haben, aber man kann es ja auch noch ein bisschen belegen, weil ganz, was ganz üppig mag mit Butter und Marmelade.
Natürlich. Es ist alles möglich. Man kann Brioche auch mit Schinken zum Beispiel sehr gut essen. Schmeckt sehr gut, diese Kombination aus Schinken und Brioche.
Probieren Sie sich aus bis Ostern.
Ja, ich wünsche gutes Gelingen und guten Appetit.
Es sind ja nur noch ein paar Wochen, genau. Wir wünschen guten Appetit, viel Freude und egal, ob Sie ein Mann oder eine Frau sind, einen guten 8. März und bitte bleiben wir aufmerksam zueinander, nicht nur, wenn ein Weltfrauentag ausgerufen ist.
Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank und alles Gute dir und auch Sonntag.
Danke dir, liebe Christine.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@dersonntag.at.